eigentlich alle Google-Nutzer, die also einen Google-Account haben, die können das bewerten. Und dann sieht man gleich an so Sternchen, aha, der Artikel ist so gut oder weniger gut. Und man kann nicht nur bewerten, sondern man kann auch Veränderungen vorschlagen. Aber man kann sie eben nur vorschlagen. Der Hauptautor bleibt eben derjenige, der bestimmt, was da drin steht.
Das heißt, es kann zu einem Artikel, zu einem Thema auch mehrere Artikel geben.
Genau. Und da sieht man schon, so richtig kollaborativ ist es nicht. Mhm. Wenn man jetzt mal was nimmt, wo viele Leute sich zu äußern wollen, zum Beispiel Barack Obama, da gibt es natürlich nicht einen Artikel über Barack Obama, sondern verschiedene Artikel. Da gibt es dann auch Artikel, die heißen Biography of Barack Obama oder so. Also da muss man sich dann eventuell alles durchlesen, wenn man wirklich umfassend informiert sein möchte. Also das ist gut. Oder man liest sich das durch, was die höchsten Bewertungen hat. Kann man natürlich auch. Was auch immer das mit der höchsten Bewertung heißt. Das muss ja nicht sein, dass das der ausgewogenste Artikel ist, sondern es ist vielleicht der Artikel, der sich so ein bisschen auch, wo halt viele Sympathisanten so geklickt haben oder viele Gegner so geklickt haben. Also das ist alles ein bisschen, das ist natürlich ein bisschen problematisch. Aber man sieht hier schon einen ganz wichtigen Unterschied, der immer übersehen wird, weil die Leute immer sagen, Knoll, das ist so wie die Wikipedia. Also zwei wichtige Unterschiede muss man halt einfach mal sehen. Es ist nicht wirklich kollaborativ, sondern es sind schon Einzelpersonen, die im Vordergrund stehen. Das ist wirklich was anderes als kollaboratives Wissen. Und damit verbunden sind es auch andere Themen. Also ich könnte in der Wikipedia keinen Artikel veröffentlichen mit der Bezeichnung minimalinvasive Verfahren in der Herzchirurgie. Und es gibt natürlich einen Artikel Herzchirurgie, also Heart Surgery oder so. Das gibt's. Und der Artikel ist kollaborativ erstellt. Aber bei Knoll ist es eigentlich immer ein spezielleres Thema. Ist ja klar, wenn ein Autor was schreibt, der kann nicht alle Aspekte der Heart Surgery abdecken. Denn wenn jemand Chirurg ist, dann wird er sich die Geschichte der Herzchirurgie vielleicht nicht gerade so gut erarbeitet haben. Also da müssen dann andere ran. Also das ist schon nochmal ein Unterschied. Also es ist eine ganz andere Art von Artikeln. Es ist eigentlich, sind eigentlich ganz spezifische Artikel, die in Knoll den Vorteil haben und die in der Wikipedia so gar nicht reinpassen. Also für mich, jetzt für mein Fach gesehen, ich könnte da einen Artikel veröffentlichen über die Grammatikalisierung von Höflichkeit oder so. Das ginge in der Wikipedia nicht, weil man da vielleicht einen Artikel hat über Grammatik oder über Höflichkeit, aber nicht zusammen. Das könnte ich aber bei Knoll machen.
Weil das kein stehender Begriff ist, sozusagen.
Ja, genau. Aber das wäre dann eben auch mein Thema.
Und wäre das auch für dich interessant, das bei Knoll zu veröffentlichen?
Ja, das wollte ich eigentlich mal machen. Das war jetzt eigentlich mein Projekt für diesen Sommer.
Ach, kick an. Und was ist jetzt da deine Motivation, das dann da zu tun?
Naja, einfach.
Ist das so wie ein Paper schreiben?
Ja,
oder?
Genau, das ist wie ein Paper schreiben, aber populärwissenschaftlich. Mhm. Ja, also ein Paper, ein wissenschaftliches Paper ist natürlich was anderes, das ist halt wirklich für ein Fachpublikum. Und hier würde ich mal sowas für ein Laienpublikum schreiben, einfach mal zu sehen, was das gibt. Höflichkeit ist ein Thema, das viele interessiert. Höflichkeit in der Grammatik, das könnte interessant sein. Und da kriege ich vielleicht Feedback. Ich weiß es nicht. Also es ist einfach nur für mich ein Test. Ich mache das, die Motivation ist jetzt, weil es neu ist. Ja, und weil ich das ausprobieren will.
Mhm. Kann man denn dann, denkst du, dass es mit den Lizenzen geht, überhaupt Content aus Knoll zu übernehmen in die Wikipedia?
Nee, eigentlich geht das nicht im Moment. Denn die Lizenzen sind ja nicht kompatibel. Also wenn ich einen Artikel schreibe bei Knoll und nehme das in die Wikipedia, kann ich das machen. Klar. Aber wenn jemand anders das tut, das geht eigentlich nicht. Also da müsste ja schon den Autor irgendwie um Zustimmung bitten, denn sonst ist es die CC BY-Lizenz und die ist nicht kompatibel mit der Wikipedia. Also das kann man nicht einfach nehmen, in die Wikipedia reintun, wo steht dann der Autor? Als Zitat vielleicht, aber sonst, ich meine, da muss ja der Autor irgendwie rein.
Gibt es bei Knoll nicht auch die Möglichkeit, Geld zu verdienen? Dass man bezahlt wird für Artikel?
Google macht da irgendwie Ads, aber dass man bezahlt wird, das ist mir neu.
Okay, also, nee, ich glaube, das kann das jetzt nicht als Information hier reinwerfen, sondern nur als
Autor?
Gerüchte-Echo, was ich gerade im Kopf habe.
Nee, also das ist mir neu. Okay. Müsste man nochmal gucken. Ich würde mich jetzt nicht überraschen.
Warum Knoll ist noch sehr neu, muss man dazu sagen. Also das gibt es jetzt gerade mal seit, 23. Juli, ja. Also das ist jetzt keine 2 Wochen alt und muss noch mal beobachtet werden.
Ja, klar. Also ich meine, was auch natürlich ein wichtiger Aspekt ist, ist natürlich, dass Knoll zu Google gehört und damit natürlich an sich schon hoch gerankt wird. Mhm. Ja, ich meine, das ist Google und Google ist natürlich, präferiert natürlich Google bei Suchen und so weiter. Also das ist natürlich auch ein Punkt, warum jemand vielleicht da was schreiben will, weil er mit seiner Information sehr schnell sehr viele Leute erreicht. Ja, das ist schon ein interessanter Punkt. Und ich glaube, dass Google hier auch da spekuliert drauf, dass das viele Leute interessieren könnte. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum so viele Mediziner da schreiben. Ich kann es mir nur vorstellen. Also ich weiß es nicht genau, aber bei Medizinern geht es ja bei der Karriere auch immer um die sogenannten Impact-Faktoren und so. Und ich glaube, dass man bei Google da gut bedient wird, seine eigenen Arbeiten da entsprechend publik zu machen, um dann eben auch entsprechende Reputationen zu bekommen, dadurch, dass die Leute dann auf die Artikel zugreifen und die Artikel einen hohen Impact bekommt. Also ich glaube, das ist wirklich, das erklärt, warum jetzt die Mediziner da so besonders aktiv sind.
Ich sehe übrigens gerade, es ist nicht nur möglich, halt mit CC BY-Lizenz zu arbeiten, sondern auch mit Non-Commercial oder eben auch richtig All Rights
Reserved. All Rights Reserved oder eben so Zwischenstellung Non-Commercial.
Hast du schon gesagt.
Wobei Non-Commercial, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine problematische Lizenz, weil niemand so genau weiß, was das eigentlich ist.
Ne? Da bricht sich die Musik ja schon seit längerer Zeit die Zähne dran aus.
Ja. Also das ist ein ganz großes Problem. Also da würde ich auch sagen, ich persönlich würde lieber, wenn ich wirklich den kommerziellen Nutzen vermeiden will, Share-alike angeben als Non-Commercial, weil man sich wirklich in so einer ganz blöden Grauzone mit Non-Commercial...
Share-alike im Sinne von, ich verpasse dem jetzt mal hier diese Lizenz und
ihr das nutzen,
seid einfach das nur das beibehalten. So. Mein Wille bleibt sozusagen erhalten.
Das ist eigentlich unter Umständen eine schöne Sache, geht aber bei Knoll jetzt nicht. Also die Auswahl habe ich leider nicht, was schade ist, aber vielleicht kommt ja Google nochmal auf den Trichter, denn dieses Non-Commercial hilft nichts.
Können wir nochmal wieder zurück auf die Wikipedia. Wo siehst du denn jetzt so die primären Herausforderungen, um die Qualität in der Wikipedia zu verbessern? Ich meine, wir hatten jetzt das mit diesen gesichteten Versionen. Das ist natürlich jetzt erstmal eine technische Maßnahme, um das, was alle wollen, in irgendeiner Form durchzusetzen. Ob es den gewünschten Erfolg haben wird, muss man noch sehen. Ich finde jetzt so die ersten Ergebnisse sind eigentlich recht ermutigend.
Ja, finde ich auch.
Aber wie läuft denn diese Diskussion innerhalb der Wikipedianer ab? So, und auch innerhalb dieser Administratorenriege, die ja so auch keiner richtig kennt und sieht.
Ja, kann man aber ein bisschen verfolgen auf den Diskussionsseiten. Also da sieht man schon...
Wenn man die Zeit hat, ja.
Ja, das kostet natürlich viel Zeit. Aber wenn mir halt ein Thema am Herzen liegt, ich da selber drüber schreibe und dann merke, da ist immer irgendwie, da laufe ich immer vor so eine Wand, da ist natürlich in der Tat... dann auch das ist ganz automatisch, dass ich auf die Diskussionsseiten schaue. Das ist, glaube ich, schon. Und dann kann ich mir schon einen guten Eindruck machen über den Zustand. Nee, es gibt ein paar Punkte, die gemacht werden müssen, also Herausforderungen, die vielleicht auch noch nicht von allen so entdeckt worden sind. Also was ich zum Beispiel beobachte, ist, dass die Artikel natürlich alle, insbesondere wenn etwas wirklich relevant ist, lang werden. Zum Teil sehr lang werden. Und es ist zwar schon... Also alle Leute wissen das und haben das auch vor, dass man irgendwie am Anfang erstmal alles ein bisschen zusammenfasst. Aber das ist noch nicht richtig gelungen. Und da muss man vielleicht noch irgendwie dran arbeiten, vielleicht, dass man oben auch direkt nochmal so ein besonders unterlegtes Feld hat oder so, dass wirklich Kurzinformationen an den Anfang kommen. Denn bei vielen Sachen, also bei diesen langen Artikeln, das geht einfach nicht. Also jetzt jemand, sagen wir mal, typischer Anwendungsfall, beim Journalismus. Da macht jemand eine Live-Sendung, so wie wir jetzt, und möchte mal kurz jetzt was wissen.
Ja.
Und das ist ein langer Artikel. Dann kann man natürlich nicht, während man spricht, so viel lesen. Aber es wäre schon mal ganz schön, wenn oben nicht nur, sagen wir mal, die Geburtsdaten von George Bush stehen, sondern schon mal alles Wichtige da steht. Also so in 10 Zeilen das Wichtigste, das ich schnell überblicken kann. Also das wäre vielleicht nochmal ein Desiderat, dass sowas mehr gefördert wird, beziehungsweise dass die dass die Wikipedia-Community das stärker merkt. Also da ist, glaube ich, noch eine große Herausforderung, denn die Artikel werden immer länger. Man kann inzwischen schon sagen, dass es Artikel gibt, die fast schon ein Buch oder zumindest einen Heftcharakter haben, wenn man das ausdrucken würde. Und da muss man wirklich dran arbeiten, dass oben die wichtige Information zusammengefasst ist. Und das ist noch nicht so. Also da besteht noch zu wenig Interesse. Also viele, auch exzellente Artikel, enthalten nicht das Wichtigste oben. Also ein Artikel, an dem ich auch mitgearbeitet habe, baskische Sprache, ist leider so, dass man wirklich, um einen Eindruck zu haben, diesen ellenlangen Artikel lesen muss. Da muss es irgendwie oben die Möglichkeit geben, dass man das Wichtigste nochmal zusammenfasst. Und das ist noch nicht.
Und siehst du da auch den Weg darin, so eine technische Unterstützung zu machen, dass man also wirklich über die Software geht und
die Naja, Leute man muss irgendwie die Community das dazu bringen, wie du das kanalisieren. Also, dass sie das auch wirklich macht. Und dazu muss man wahrscheinlich irgendein Feature dazu bauen, glaube ich.
In dem Zusammenhang fällt mir ein, es gibt ja eine zweite englische Wikipedia, die sogenannte simple.wikipedia.org. Die gibt's auch schon verdammt lange, so. Enthält mittlerweile allerdings auch sehr lange Artikel. Mein Verständnis war, korrigier mich, dass das so eine Art Miniaturversion der Wikipedia ist, wo eine besonders einfache Sprache verwendet wird.
Ja, eigentlich ist es eine Sprachversion. Das ist Simple English.
Ja, aber wie ist denn Simple English definiert?
Ja, gute Frage. Also Simple English ist...
Ist das so, dass es auch Deutsche verstehen können oder wie? Also, oder ist das irgendwie so der Querschnitt aller... Dass wenn ein Australier, ein Afrikaner und ein Amerikaner zusammensitzen, das, was sie am Lagerfeuer noch an Informationen austauschen können oder wie?
Ja, naja, also Simple English ist natürlich ein Kompromiss. Es gibt ja tatsächlich, und das war, glaube ich, auch zunächst eine Version von Wikipedia, nämlich Basic English. Basic English ist halt eine Plansprache. Mhm. So ähnlich wie Esperanto, aber auf englischer Basis. Man nimmt englische Wörter und hat bestimmte Regeln, mit denen man die ganze Sache vereinfacht. Man verzichtet zum Beispiel auf komplexe Verben, so aus dem Lateinischen entlehnte Verben, und nimmt halt so die einfachen Verben, muss die dann noch mit solchen Prepositions, also Präpositionen möchte ich nicht sagen, weil das eigentlich mehr Adverbien sind, sowas wie put on und put up und so. Mhm. Was natürlich auch nicht unbedingt einfach ist, weil...
Nee, gerade das macht es richtig schwierig, das stimmt.
Kennt man sich da nicht so aus. Also da gibt es, wie gesagt...
Also es geht um einen geringeren Wortschatz sozusagen
eigentlich. Ja, geringerer, vor allen Dingen Basic English ist geringerer Wortschatz. Bestimmte grammatische Sachen sind auch nicht so erlaubt. So neben Gerundien und so, das soll man auch nicht machen. Mhm. Aber vor allen Dingen Wortschatz. Aber Basic English ist halt im Grunde zu komplex, weil das ist ja wirklich eine Plansprache, wo einer genau gesagt hat, so soll es sein, so nicht sein und so. Und dann gibt's auch noch mal was anderes, was in die ähnliche Richtung geht, was nicht so genau geregelt ist. Achso, bei Basic English gibt es auch, glaube ich, sogar eine Wortschatzbeschränkung. Ich glaube, Basic English darf nur 850 Wörter haben oder so. Da gibt es irgendwie so eine Liste von Wörtern, die halt sehr gering ist. Damit kommt man natürlich nicht klar, wenn man wirklich komplexe Sachverhalte verwenden will. Mhm. Und dann gibt es auch noch das sogenannte Voice of America Special English. Das ist geschaffen worden, um halt der Radiosender Voice of America eben für...
Damit es auch Soldaten verstehen können.
Nein, damit das nicht englische Muttersprache versteht. Aber für Soldaten vielleicht auch, daran habe ich gar nicht gedacht. Stimmt, das ist... Naja, es gibt
no
also verschiedene Initiativen, also einmal so eine Art Plansprache, einmal wirklich ein erleichtertes Englisch, wo man versucht hat, also nicht ganz so rigide wie Basic English, aber auch sowas zu schaffen. Und das ist jetzt hier die Synthese. Das heißt, man muss sich nicht so ganz strikt an die Regeln halten von Basic English. Also zum Beispiel Basic English, das bekannte Beispiel, das immer kommt, das Wort für Tears, also Tränen, ist kein Basic English Wort. Da sagt man irgendwie
Water running from was?
Drop from the eye.
Das ist ja schon wieder fast Neusprech.
Und das ist wirklich zu schwer. Also das macht die Sachen sehr, insbesondere wenn man komplexe Sachen vermitteln will, geht das einfach nicht. Und deshalb hat man hier
Eye water of a clown.
So ein Mittelweg gefunden, dass man halt sich bemüht, einfach komplexe Ausdrucksweisen zu vermeiden, aber eben jetzt nicht in das andere Extrem verfolgt.
Okay, jetzt mal meine Idee, die ich gerade hatte. Was wäre, wenn man jetzt die deutsche Wikipedia nimmt und einfach alles hinter der Einleitung wegschmeißt und sozusagen nur für sich nochmal publiziert? Da müsste man noch relativ schnell feststellen, ob die Einleitung ausreichend ist oder nicht.
Ja, das wäre interessant. Den Test müssen wir mal machen. Also wahrscheinlich ist sie nicht ausreichend, gerade bei Personen.
Und wenn es nur so ein Read-Only-Ding ist, sodass man sagen kann, hier dieser Artikel, bei diesem Artikel weiß ich nicht, was Sache ist und da schon. Oder vielleicht auch, dass man es editieren kann, keine Ahnung. Ja, nur so eine dumme Idee, die mir gerade so zwischendurch gekommen ist. Ich überlege gerade, da wir eigentlich so jetzt den großen Themenbereich, den wir auch tangieren wollten, auch, glaube ich, schon ganz gut erreicht haben, können wir ja vielleicht mal hier die Option öffnen, auch Fragen noch mit reinzunehmen. Sollte jetzt hier tatsächlich jemand live, können wir das hier eigentlich mal, ich muss erstmal hier ans Studio richten. Ja, mir wird jetzt hier gerade die Telefonnummer gezeigt, also hier sind alle Leitungen geschaltet, also die eine. Also solltet ihr Fragen haben, und zwar jetzt gar nicht mal unbedingt nur jetzt zu dem, worüber wir gesprochen haben, sondern ich sag mal so zur Wikipedia im Allgemeinen, oder? Ja, ne? Dann könnt ihr das tun, und zwar die Telefonnummer lautet 030, also in Berlin sind wir natürlich, klar, 66 40 49 50. Und wenn man anruft, dann macht es hier Klingelingeling und dann können wir euch hier auch einfach mal direkt mit reinnehmen. Mal schauen, vielleicht klappt das ja, vielleicht auch nicht. Aber ich wollte nochmal so, bis wir hier was haben, nochmal so diese Qualitätsfrage. Wir hatten jetzt, also ich hatte ja gefragt, so was sind so die, was wird so diskutiert? Ja, also was sind sozusagen die Herausforderungen für die Qualität in der Wikipedia? Jetzt haben wir so ein paar Sachen schon abgehandelt. Fällt dir da jetzt noch ein weiterer Aspekt ein?
Ja, also mir fällt da noch viel ein. Also,
dann mal los.
Ich bin auch extrem überrascht gewesen, als du sagst, ja, jetzt kommen wir, haben wir schon das Wichtigste und jetzt können wir mal die Anrufer.
Ich rechne jetzt nicht mit Anrufern.
Ich sag nur, dass schon so viel Zeit vergangen ist.
Ja, wir sind schon im Endspurt. Nee, hier ist Live-Sendung. Hier ist nach 2 Stunden fällt die Guillotine.
Ja, nee, also was ich sagen wollte, also ich hatte vorhin das angesprochen mit den mit der Zusammenfassung am Anfang. Das ist so ein Punkt. Der andere Punkt ist eben auch, dass gewisse Dinge auf Einzelartikel verteilt sind, die eigentlich so ein bisschen zusammengehören, wo man vielleicht auch nochmal bestimmte Einzelaspekte zu größeren zusammenfassen könnte.
Ja.
Ne? Und das ist auch ein gewisses Desiderat, also die gesamte Artikelstruktur. Ne? Was ist als Einzelartikel zu behandeln, was gehört vielleicht in einen größeren Artikel, vielleicht auch tatsächlich da, dass man vielleicht mehr Wiederholungen zulässt. Denn wenn ich einen komplexen Artikel lese, zum Beispiel über den Bundestag oder so, dann will ich natürlich alle Einzelaspekte da auch nochmal irgendwie drin haben, will aber über bestimmte Dinge nochmal Einzelartikel haben.
Zum Beispiel. Bei Ländern hat man das ganz häufig.
Ja, bei den Ländern.
Die Wirtschaft Kenias oder so,
genau.
Was dann nicht unter Kenia steht, weil das einfach nochmal separat ist.
Ja, und das ist im Moment noch nicht so gut gelöst. Das ist mal so, mal so. Also ich hatte mich neulich mal über Liberia informieren wollen. Dann gibt es natürlich Geschichte Liberia. Das ist ein extra, also das war, glaube ich, jetzt in der englischen Wikipedia. Gibt es einen extra Artikel und da gibt es aber schon einen Teil im Hauptartikel und so. Und das ist auch nicht so ganz deckungsgleich gewesen. Gut, ich habe natürlich beides dann gelesen. Aber da, also das ist nochmal ein großes Problem. Und da ist auch bisher so ein bisschen, habe ich das Gefühl, in der Community wird eher die Meinung vertreten, dass nichts doppelt sein soll. Ja, da gibt es auch diesen Baustein, den man da einbauen kann, wenn man meint, 2 Artikel sind zu sehr deckungsgleich.
Das findet man häufig. Ne? Ja. Überschneidet sich thematisch mit dem anderen. Ne?
Aber, das meinst du? Aber eigentlich ist das nicht so schlimm. Eigentlich ist das sogar förderungswürdig, weil ich wirklich, wenn ich einen Artikel über, sagen wir mal, Liberia lese, natürlich will ich da auch was über die Geschichte wissen, aber ich will nicht jedes Detail über die Geschichte wissen.
Klar.
Also das ist schon so, dass ich das einfach auch doppeln muss. Und wenn ich jetzt über ein bestimmtes Ereignis in einem Staat nochmal was lesen will über eine Revolution oder Putsch oder so, dann soll es da vielleicht auch nochmal einen extra Artikel dazu geben, weil wenn mich das interessiert, ich auch einen ganz anderen Blick auf das ganze Umfeld habe. Also das sollte mehr auch ins Bewusstsein rücken, wobei es da natürlich immer ein Problem gibt, nämlich dass die Information natürlich trotzdem irgendwie zusammenpassen muss. Und das ist auch meiner Meinung nach noch eine Herausforderung, die man in Angriff nehmen muss.
Jetzt klingt doch hier tatsächlich das Telefon. Gleich mal gucken, ob da auch eine Frage für uns dabei ist. Ist mir jetzt noch, haben wir den jetzt schon irgendwie am Apparat?
Ja, hallo.
Ja, hallo.
Ja, hallo. Guten Tag. Ich wollte euch erstmal zu eurer großartigen Sendung gratulieren.
Dankeschön.
Also ich habe selten so viel kompakte Informationen über Wikipedia gehört. Ich hätte jetzt eine ganz spezielle Frage.
Wie hörst du uns denn? Gerade? Über UKW oder über
Internet? Ich höre euch über UKW, ja.
Okay.
Ja, ich bin hier in der Grenze zu Pankow angesiedelt.
Alles klar.
Also da kann man das noch kriegen, relativ gut.
Ja, wir sind ja nicht weit von der Grenze zu Pankow.
Zum einen wollte ich nochmal sagen, der Kollege, ich weiß leider nicht, wie er heißt, der die ganze Zeit die Ausführungen macht, die Fragen beantwortet, der hat ja gemeint, die Zusammenfassungen bei Wikipedia wären doch relativ undeutlich, beziehungsweise würden sie nicht das erfüllen, was sie versprechen. Also der erste Absatz immer bei den Wikipedia-Artikeln.
Ja, also ich bin das, Maha oder Martin?
Hallo Martin, ich bin Robert.
Hallo Robert.
Ich persönlich empfinde das jetzt erstmal nicht so, aber ich bin natürlich auch Laie. Also ich denke schon, also die meisten Wikipedia-Artikel, die ich so anklicke, die vermitteln mir schon in den ersten 5-6 Zeilen das, was ich so im Groben denke, wissen zu wollen. Mhm. So, und wenn mich das dann vertiefend interessiert, dann gehe ich halt weiter und dann ist uns auch wurscht, wie lang der Artikel ist. Also von daher weiß ich gar nicht, ist keine Kritik an deinem Kritikpunkt sozusagen, aber wollte ich nur mal so als Laie so mal sagen, als Verteidigung vielleicht zu Wikipedia. Ich bin aber auch kein Wikipedianer. Ich habe aber eine ganz spezielle Frage. Und zwar ging es ja vorhin um diese Geschichte hier zitieren aus Wikipedia und dann ging es um dieses neue Google-Tool oder diese neue Veröffentlichung bei Google.
Knoll.
Mhm. Knoll, Knoll hast du ja genannt. Ne? Mhm. Darf ich denn zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Blog habe, darf ich denn zum Beispiel aus Wikipedia einen Absatz rauskopieren, in meinen Blog einfügen und dann unten drunter den Link zu Wikipedia setzen, der direkt zu diesem Artikel führt, oder muss ich jetzt noch alle Autoren extra angeben?
Ja, also zunächst mal würde ich sagen, besser ist, wenn du den Link auf eine Version machst. Musst du aber nicht. Also es hängt davon ab, was du darstellen willst. Aber wenn du tatsächlich ein Zitat aus der Wikipedia nimmst, weil das Zitat vielleicht in der neuen Version ganz anders aussieht, und wenn es dir auf das Zitat wirklich ankommt, auf das wörtliche Zitat, dann solltest du unten drunter die Versionsnummer schreiben, damit man auch wirklich das Zitat wiederfindet.
Beziehungsweise den Link auf die entsprechende Version.
Genau. Also aber wenn ich da, das war eben die Frage, reicht denn einfach nur, dass ich praktisch drunter den Link setze, den muss man ja dann nur noch anklicken und dann kommt man ja auf den Originalartikel. Ist das okay?
Ja, also zitieren darfst du, aber das hängt jetzt nicht mit der Lizenz der Wikipedia zusammen, sondern mit dem Zitatrecht. Du darfst also aus Texten zitieren, da gibt's, das ist auch ganz kompliziert, das darf nicht zu viel sein und so. Das wird aber, das Zitatrecht ist ja ganz alt, das wird nach Buchseiten und so.
Also, ja, weil du vorhin ja gemeint hast, du im Zusammenhang mit deinem Buch, da müsstest du ja irgendwelche Listen von Autoren anlegen, von denen dieses Zitat stammt. Da wird ja praktisch aus Wikipedia nochmal verlinkt. Mhm. Ne? Also so, ich müsste jetzt also nicht alle Links oder alle Autoren, die mal ursprünglich als Quelle irgendwo hergehalten haben, angeben, sondern ich müsste praktisch nur diesen Link zu diesem ursprünglichen Artikel setzen.
Genau.
Da bin ich rechtlich auf der sicheren Seite.
Beim Zitieren von Text bist du rechtlich auf der sicheren Seite. Ich habe das, glaube ich, ein bisschen missverständlich ausgedrückt.
Ja, du hast eben gesagt, man müsste es eben sehr genau machen.
Ja,
so kenne ich es auch aus dem wissenschaftlichen Arbeiten heraus, man muss halt die Autoren angeben. Allerdings sind es eben bei Wikipedia sehr viele und man kann natürlich nicht alle jetzt in einem Blog beispielsweise.
Dir ging es, glaube ich, um die Grafiken.
Mir ging es um die Grafiken. Mhm. Das Problem war für mich jetzt nicht der Text. Also zitieren darf man, also gerade kurze Zitate sind völlig unproblematisch und ich kann auch, wie gesagt, dann auf die Wikipedia verweisen und sagen, da steht das und da ist das Zitat her. Das ist auch hinreichend. Mir ging es um Abbildungen, vor allen Dingen aus Commons. Mhm. Und da ist eben leider das Problem, dass viele Abbildungen nicht benutzbar sind, weil sie dann eben unter GFDL stehen.
Aber ist es denn nicht so, dass die Abbildungen, die in Wikipedia sind, sowieso irgendwie frei sind? Also oder bezahlt Wikipedia für die Bilder, die sie dort veröffentlichen, Geld?
Nein, nein, also das ist sehr unterschiedlich. Die Bilder stehen, wenn nichts weiter dabei ist, eigentlich innerhalb der Wikipedia und der GFDL. Bei Commons hat man dann inzwischen gemerkt, dass das nicht gut passt. Und viele Leute, die Bilder in Commons hochladen, stellen die unter tatsächlich Creative Commons Lizenzen. Weil Creative Commons für Bilder, für Abbildungen einfach besser passt als GFDL. Und das ist schon mal ein Vorteil. Aber es ist natürlich immer noch ein Problem, wenn jemand sagt, hier, ich stelle das unter die CC BY Non-Commercial oder CC BY Share Alike, die ich zwar mag als Lizenz, aber wenn man das darunter stellt, kann man das nicht so ohne weiteres benutzen.
Den Urheber sozusagen. Also wenn jetzt zum Beispiel, lass uns doch mal auf eine einfachere Ebene runterkommen und von diesen Fremd- oder Fachbegriffen weggehen. Entschuldigung, ist mal eine Bronchitis. Ich hatte zum Beispiel das, sagen wir mal ganz einfach, die NASA veröffentlicht ein Bild auf Wikipedia oder Wikipedia veröffentlicht ein Bild von der NASA. Ja, und die NASA ist ja in dem Sinne, stellt die doch ihre Bilder frei zur Verfügung, weil sie ja vom Steuerzahler sowieso bezahlt sind. Muss ich jetzt die Quelle angeben Wikipedia oder muss ich die Quelle angeben NASA? Oder darf ich das überhaupt nehmen aus der Wikipedia-Datei?
Ja, das, also das ist so, die NASA hat ihre gesamten Bilder unter Public Domain. Also es ist eine Regierungsinstitution und die US-amerikanischen Regierungsinstitutionen müssen alles, was sie veröffentlichen, als öffentlich veröffentlichen. Und damit kannst du das auch immer benutzen. Da brauchst du nicht mal anzugeben, wo du es her hast, sondern du kannst das einfach benutzen. Deshalb stellt sich die Frage gar nicht bei NASA-Abbildungen. Das ist auch der Grund, warum wir überall, wenn wir was vom Weltraum sehen, NASA-Abbildungen haben und nicht zum Beispiel europäische Sachen.
Aber woran sehe ich denn jetzt, wenn ich zum Beispiel so einen Wikipedia-Artikel anklicke und denke mir, okay, da ist ein schönes Foto zu dem Thema, das ich gerade in meinem Blog verwende, ob ich dieses Bild verwenden kann oder nicht. Woran sehe ich es jetzt ganz konkret?
Klick auf das Bild, dann kommst du auf eine Seite, auf der stehen sollte, unter welcher Lizenz das Bild steht. Das ist eigentlich ganz einfach. Da steht dann auch über Public Domain oder CC oder also nicht All Rights Reserved, das geht nicht. Oder GFDL oder was auch immer.
Was heißt denn GFDL?
GFDL ist die GNU Free Documentation License.
Unter der eigentlich 99% des Contents sozusagen. Also in der Text ist alles so, ja, und ja, bei den Bildern weiß ich nicht, Creative Commons ist vorne, aber auch nicht alles unbedingt ist Creative Commons, weil das eben dann die Leute entscheiden, die das hochladen. Und manche wählen halt die andere Lizenz, da kann man halt nichts gegen machen.
Gut, trotzdem nochmal ganz konkret, woran merke ich es, dass ich es nehmen kann oder woran merke ich es, dass ich es gar, vielleicht umgekehrt, woran merke ich es, dass ich es auf gar keinen Fall nehmen darf?
Ja, du kannst es eigentlich immer nehmen, weil natürlich der Content der Wikipedia schon frei ist, in Anführungsstrichen. Bloß, es gibt eben verschiedene Lizenzen, unter denen diese Freiheit sichergestellt wird. Es gibt ja auch in einem Softwarebereich und eben jetzt auch hier sehr unterschiedliche Auffassungen davon, was frei ist. Für manche Leute ist frei dann, wenn du machen kannst, was du willst. Für andere Leute ist frei dann frei, wenn es eben auch nur unter Bedingungen weitergegeben werden kann, dass es auch frei bleibt. Und dementsprechend sind diese Lizenzen, und das sind vor allem eben diese GNU-Lizenzen, das ist im Softwarebereich die GPL und jetzt eben übertragen auf Texte, Inhalte, ist es eben die GFDL, die kommt halt eher so mit diesem Ansatz daher, so und du musst jetzt bestimmte Auflagen erfüllen, damit eben auf keinen Fall diese Freiheit eingeschränkt wird. Die GFDL ist ein Produkt auch aus der Computerszene, muss man dazu sagen. Das ist halt ursprünglich bei einem Linux-Projekt für die Dokumentation der Software verwendet und dafür auch geboren worden und stand von daher extrem unter dem Einfluss, wie eben diese GPL-Software-Lizenz funktioniert. Und das hat sich aber einfach an vielen Stellen als sehr hinderlich erwiesen. Das Ding ist nur, jetzt hat man damit mal angefangen, jetzt wird man es halt auch so schnell nicht los. Ich glaube, dass viele Leute jetzt in der Wikipedia-Bewegung, wenn sie jetzt heute nochmal neu entscheiden könnten, welche Lizenz sie nehmen, nicht mehr auf die GFDL gehen würden, weil es einfach ärgerlich ist.
Also um das nochmal, deine Frage nochmal genau zu beantworten,
an deinem Beispiel. Genau, was du vorhin auch für plädiert hast, nämlich praktisch beim langen Wikipedia-Artikel eine kurze Zusammenfassung dessen, was ich gefragt habe und nicht so eine Ausführung, von der ich praktisch kein Wort verstehe.
Genau, wir machen es an einem Beispiel. Du willst ein Bild von der Erde aus dem Weltraum haben. Gehst auf den Wikipedia-Artikel Erde.
Sag genau.
Einfach. Da siehst du gleich schon mal ein schönes Bild. Und das sagst du dir, oh, das will ich haben. Dann klickst du auf das Bild und dann kommst du auf eine Seite, die heißt Bild, The Earth Seen from Apollo 17.jpg.
Quelle NASA-Ort.
So, oder? Und wenn ich jetzt runterscrolle, dann sehe ich irgendwo eine Angabe ganz unten, Permission. Und da sieht man, da ist so ein durchgestrichenes C.
No Copyright.
Da heißt es, da steht dann auch gleich nochmal dahinter, was es heißt, also durchgestrichenes C heißt, es gibt kein Copyright, aber steht dann auch nochmal, this file is in the public domain because it was created by NASA und so weiter. Und daran sehe ich, aha, wenn das ein durchgestrichenes C ist, kann ich mich gleich freuen und kann es benutzen. Ich kann jetzt noch mehr dazu erfahren, da sind noch sogenannte Warnings dabei. Die sind aber hier jetzt alle nicht so relevant. Also an dem durchgestrichenen C sehe ich, ich kann das benutzen.
Also das ist praktisch das Merkmal, an dem ich mich als totaler Computerlaie und,
genau,
und Blogger, der sich ja verunsichert fühlt sozusagen durch sämtliche Urheberrechtsgeschichten und Abmahnungsgeschichten, daran kann ich mich orientieren.
Genau.
Wenn dieses C durchgestrichen ist, bin ich auf der sicheren Seite.
Genau.
Das ist meine Frage gewesen.
Ja.
Ich bedanke mich und ich bedanke mich auch für eure tolle Sendung.
Okay, bitteschön. Ja,
danke,
bitte.
Tschüss.
Tschüss.
So, weg ist er. Ich kann ja gleich mal so das Gegenbeispiel nochmal hinterherwerfen hier. Ich habe jetzt mal Handbremse eingegeben, um gleich ein ganz anderes Ding zu haben. Da ist auch ein schönes Bild von so einer Handbremse, wie sie im Auto ist. Und wenn man da sich dann zur Comments durchklingt, dann wiederum steht eben dort, dieses Bild ist GNU Free Documentation License. Und da ist es dann eben nicht ganz so einfach, weil eben diese Lizenz mehr von einem abverlangt. Natürlich ignorieren viele Leute auch diese Lizenz. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen das Gesetz der Straße. Aber am Ende will man es natürlich gerade, wenn man jetzt so eine akademische Publikation macht, ganz genau machen. So, jetzt müssen wir aber auch zum Ende kommen, denn, tausendmal erwähnt, ist eine Live-Sendung und jetzt haben wir noch 2 Minuten. Das heißt, deine Chance für eine dritte Ausgabe Wikipedia bei Chaos Radio Express.
Ja, es gibt.
Aber hast du noch ein Schlusswort für uns?
Ja, also ich hoffe, dass alle Leser sich jetzt auch nochmal dazu animiert fühlen, bei der Wikipedia gleich noch was zu machen und zu ändern und zu sichten und so.
Genau. Vielleicht du bist ja jetzt eben so ein bisschen als Kritiker dargestellt worden. Das kann ja eigentlich so nicht stehen bleiben. Man ist ja selber seit langer, langer Zeit Wikipedia-Aktivist und tatkräftig.
Ja, ich bin auch auf jeden Fall ein großer Verfechter der Wikipedia. Das bleibe ich einfach, weil ich am Anfang in der ersten Zeit immer ausgelacht wurde und sage, das klappt ja nicht, das klappt ja nicht. Und deshalb, na, wenn man da lange genug den Leidensdruck hat, dann will man jetzt immer allen zeigen, es klappt ja doch. Na, und deshalb bin ich vielleicht auch nicht so der gute Kritiker. Aber ich finde, es ist ein tolles Projekt und eigentlich müssten da alle mitarbeiten. Wer es nicht tut, ist irgendwie selber schuld.
Genau. So, als allerletzten Nachtrag, wir haben hier mal eine schön interaktive Sendung, das ist der Vorteil von live. Im Chat habe ich da noch einen Hinweis bekommen, was ich nämlich da im Hinterkopf hatte mit Google Knoll. Man kann sich als Autor an den Einnahmen der geschalteten Werbung beteiligen lassen. Das war das, was ich so grob in Erinnerung hatte. Und das ist natürlich interessant, natürlich dann auch populärer Artikel wird geschrieben. Man sagt, okay, hier darf auch Werbung eingeblendet werden, generiert Geld und dann hat man ja im Prinzip eine Einnahme aus der eigenen Tätigkeit, was so doof nicht ist. Aber das war's jetzt. Das war Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 93. Die zweite, die live bei Funkwelle FM gesendet wird, aber nicht die letzte. Nächsten Sonntag und übernächsten Sonntag geht es da noch weiter. Nächsten Sonntag werden wir uns über Conversational Design unterhalten. Eine sehr interessante Sendung, wo wir mal ein bisschen die bisherigen Ergebnisse der Web 2.0-Welle und überhaupt verschiedener Aktivitätsmeme im Internet analysieren wollen. Das Thema der Sendung danach steht noch nicht ganz fest, aber ich darf jetzt erstmal danke, Mar, für dein Kommen.
Ja, danke, Tim.
Und danke für die Anrufer oder den Anrufer und die Zuhörer und die Leute, die im Chat mitgemacht haben und die uns auch mal wieder helfen beim Streamen. Ich sage jetzt Tschüss, bis bald bei Chaos Radio Express.
Vielen Dank an Chaos Radio Express für Ihre Sendung zum Thema Wikipedia-Qualitätssicherung. Ich denke, das war alles sehr interessant zu hören und wir werden da in Zukunft noch zusammenarbeiten. Aber die Chaos Radio Familie in Deutschland ist noch ein bisschen größer, nämlich wir haben da auch noch in Mainz den Nordfunk. Und deren letzte Sendung war die elektronische Gesundheitskarte und welche aktuellen Probleme da aufgetreten sind und welche zukünftigen Probleme wir noch fürchten. Viel Spaß beim Zuhören und danach melden wir uns wieder live von der ICMP.
17 Uhr hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Willkommen beim Nordfunk, der Radiosendung des Chaos Computer Club Mainz. Im Studio sind Tanjev
und Carsten.
Hallo. Und heute ist unser Thema die elektronische Gesundheitskarte. Wir wollen uns mal darüber unterhalten, was das eigentlich sein soll, warum wir die eigentlich immer noch nicht haben, weil unsere jetzigen Versicherungskarten sind gar nicht elektronisch oder nur so halb elektronisch. Ja, und bevor wir richtig ins Thema einsteigen, wollen wir ein Lied spielen. Carsten hat was in seiner Wundertüte.
Ja, und zwar wie immer alles Open-Source-Musik. Heute mal etwas zum Start, etwas Punkiges von der Freibeuter AG. Das Lied heißt Überwachungsstaat, passend zum Thema. Der Chaos Computer Club Mainz ist hier mit dem Nordfunk. Erik ist zu uns gestoßen. Hallo Erik.
Gute.
Eben noch ein bisschen im Stau gestanden. An der Baustelle. Der einzigen in Wiesbaden sozusagen. Ne?
Eine große.
Genau. Heute ist unser Thema die elektronische Gesundheitskarte. Wir wollen ein bisschen einsteigen. Erstmal mit, was ist das überhaupt? Die elektronische Gesundheitskarte. Wir haben ja sowieso schon Krankenkarten. Und die sind ja schon irgendwie elektrisch. Zumindest da so ein Goldkontakt drauf auf meiner.
Ja, das ist schon richtig. Aber die bisherige Gesundheitskarte, die speichert ja nicht mehr als die Krankenversicherungsnummer, die entsprechende, also die Daten der entsprechenden Krankenkasse und eben Name und Adresse. Mehr ist da ja nicht drauf. Mhm. Und die neue Gesundheitskarte, die elektronische Gesundheitskarte, ein Leuchtturmprojekt unserer Bundesregierung, wie es so toll heißt, die ähnlich wie unsere unglaublich technisch perfekte Lösung der LKW-Maut soll also weit über die Grenzen unseres schönen Landes hinausstrahlen und der Welt zeigen, welche technische Meisterleistungen wir in diesem Land zustande bringen. Hat für mich so ein bisschen was von barocker Kunst. Es geht gar nicht darum, ob sinnvoll ist. Wichtig ist, man zeigt, man kann es. Ja? Das war, ja, nach dieser Methode wurde Versailles gebaut und nach dieser Methode werden in Deutschland auch immer wieder tolle Leuchtturmprojekte lanciert. Technisch wunderbar, die Frage ist immer, wer braucht das eigentlich?
Das müssten wir dann allerdings in der Sendung noch ein bisschen belegen.
Das werden wir noch ein bisschen drauf eingehen, sicher. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, nachdem ich mich mit dem Thema eingehend beschäftigt habe. Wobei, gleich vorweg gesagt, natürlich, die Idee ist grundsätzlich nicht schlecht, dass eben nicht nur ein paar Daten auf der Karte drauf sind, sondern dass die Karte quasi der Schlüssel dazu ist, dass man alle seine Krankenakten letztlich zur Verfügung hat. Ja, okay, Internetanbindung vorausgesetzt, also die Daten werden nicht alle auf der Karte abgelegt. Das ist Vor- und Nachteil zugleich. Ja. Aber zumindest die Karten sind theoretisch immer und überall im Zugriff. Das heißt, egal zu welchem Arzt ich gehe, ich stecke da meine Karte rein, so die Theorie, und der Arzt ist in der Lage, in meine Krankenakten hineinzugucken und weiß dann halt sozusagen alle Vorbefunde, weiß, welche Krankheiten ich eventuell habe, welche oder hatte, die darauf Einfluss nehmen könnten, ob ich irgendwelche Arzneimittelunverträglichkeiten habe und all sowas. Ja.
Also um das dann zusammenzufassen, Ziel ist es eigentlich, nicht nur eine Karte einzuführen, sondern vor allen Dingen auch eine Infrastruktur mit Servern, zentralen Datenspeichern, die meine Krankheitsdatenspeicher oder Gesundheitsdaten, wie es ja heißt, ne? Und das heißt so, welche Operation ich hinter mir hatte, welche Blutgruppe,
chronische Blutgruppe zählt ja, glaube ich, hier zu diesen Notfalldaten, die dann ja, auf der Karte draufstehen.
Okay, gut. Manche Daten werden dann doch auch auf der Karte gespeichert, ne?
Ja, also das ist die bisherige Idee, ist eben sozusagen, diese Karte hat einmal einen internen Speicher mit Notfalldaten. Mhm. Und ansonsten funktioniert sie quasi als der Schlüssel zu meinen Daten, die allerdings nicht auf der Karte gespeichert werden, sondern die irgendwo in der großen weiten Welt des Internet dann verschlüsselt abgelegt werden.
So, und wenn ich dann den Arzt wechsle, kann ich dem neuen Arzt meine Karte geben? Dann weiß er, wer ich bin, quasi. Und dann kann der aus dem Internet meine ganzen Daten abrufen und muss die nicht bei meinem alten Arzt anfordern, wie das ja bis jetzt der Fall ist. Also Röntgenbilder und so, die liegen dann halt beim alten Arzt und der neue kennt halt die halt nicht. Und dann braucht er mich nicht nochmal neu röntgen oder so.
Richtig, ja. So. Das ist theoretisch soll das sozusagen einer der letztlich Kosten, Zeit und eben auch Behandlungsaufwand sparenden Sachen sein, dass eben nicht mehr überflüssige oder dieselben Behandlungen oder Untersuchungen gleich mehrfach gemacht werden, weil die Daten dann nicht zur Verfügung stehen oder der eine nicht vom anderen weiß und so weiter. Also grundsätzlich, die Idee klingt ja gar nicht mal schlecht.
Ja, klingt eigentlich relativ sinnvoll.
Wir leben halt nun inzwischen am Anfang des 21. Jahrhunderts. Immer mehr wird eben in die elektronische Datenverarbeitung verlegt.
Ja. Die Ärzte haben sowieso alle Computer bei sich in der Praxis? Oder die meisten jedenfalls?
Ja, geht auch heute gar nicht mehr ohne, weil das Abrechnungssystem, insbesondere das kassenärztliche, also für die gesetzlich Krankenversicherten, das Abrechnungssystem ist so derart kompliziert, dass es ohne EDV überhaupt nicht mehr zu meistern ist. Ja.
Das erinnert mich ein bisschen an die Steuererklärung. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Finanzbeamten in Deutschland gibt, der das manuell nachrechnen könnte, was sein Computer da ausspuckt.
Richtig, ja, es hat ähnliche Komplexitätsgrade. Ja. Ich meine, gut, wir wollen jetzt, das ist eigentlich nicht unser Thema, das System, dieses kassenärztliche Abrechnungsmodell ist nicht nur unglaublich kompliziert, sondern auch ziemlich unsinnig. Aber
es hat gewachsen, ne? Aber funktioniert ja.
Ja, wie jedes System, was mal gut anfängt und dann durch 20 Reformen durchgenudelt wird, kommt am Ende nur noch, naja, halbgarer Mist bei raus. Was einem jeder Arzt eigentlich bestätigen wird.
Ja, auch das müssten wir dann im Laufe der Sendung noch näher belegen. Wir haben einen Interviewpartner heute. Den wollen wir jetzt gleich mal am besten direkt in die Sendung holen, weil das passt eigentlich thematisch ganz gut, würde ich sagen. Und während wir da anrufen und alles bereit machen, spielen wir noch ein Lied. Carsten, hast du noch was in deiner Zaubertüte, Wundertüte?
In meiner Wundertüte?
Ein Überraschungsei?
Ja, das wäre ein kurzes Instrumentalstück von einem Menschen namens DJ Fab und das Lied heißt Crystal. Mhm.
Zurück auf der auf Rheinwelle 92,5. Ich bin schon ganz nervös. Und wenn jetzt alles geklappt hat, müssten wir Frau Suda am Telefon haben.
Ja, hallo.
Das hat geklappt, super. Frau Suda, erklären Sie mal kurz Ihren Posten. Sie arbeiten beruflich in der Arztpraxis.
Richtig, ich arbeite in der Anmeldung einer Arztpraxis.
Okay, sind Sie gelernte Arzthelferin?
Nein, ich bin nicht Arzthelferin. Ich bin auch nur zuständig für den gesamten Verwaltungsbereich.
Ja, das ist ja genau das, was wir gerade brauchen.
Genau.
Okay, was uns jetzt erstmal interessiert, die Abrechnung mit einer Krankenkasse. Wenn ich jetzt zum Arzt gehe, der Arzt untersucht mich oder macht irgendeine Behandlung,
ja.
Wie wird es dann hinterher abgerechnet?
Also der Arzt bekommt eine Pauschalziffer. Dann, wenn das Kärtchen eingelesen ist und der Patient ist da und wird behandelt, gibt es eine Pauschalziffer und damit ist alles, was er im gesamten Quartal leistet, abgegolten.
Was?
Es gibt für chronisch Kranke, die also sehr viele schwerwiegende Krankheiten haben, noch eine Zusatzziffer, wenn die ein zweites Mal beim Arzt sind, aber das ist alles, was abgerechnet wird.
Und die Pauschalziffer, es gibt eine Ziffer pro Quartal sozusagen?
Richtig, die ist nochmal gestaffelt nach Alter, also Kinder anders als Rentner, aber im Prinzip gibt es nur die eine.
Und die identifiziert dann den Patienten oder wofür ist die?
Die ist dafür, dass der Arzt dann Geld kriegt. Der Patient ist identifiziert durch die Versicherungskarte, die er von seiner Versicherung hat.
Ja, genau. Und nun kriegt der Arzt ja nicht für jede Behandlung gleich viel Geld, nehme ich an?
Doch, er bekommt nur einmal diese Pauschale.
Egal, was er macht, oder wie?
Egal, was er macht.
Ach so, egal, welche Untersuchungen oder
genau.
So?
Das ist jetzt neu. Das gab es früher nicht. Das ist neu seit diesem Jahr.
Ach so, okay.
Mhm. Ja, aber diese Ziffer, die entspricht ja nicht einem festen Geldbetrag, oder?
Richtig. Weil ja nach wie vor der feste Geldbetrag für alle Ärzte zusammen in einem Topf ist. Und je nachdem, wie viele Ziffern dann abgerechnet werden, wird dieser Geldbetrag einfach aufgeteilt auf die Anzahl der Ziffern und dann wird ausgerechnet, was jeder Arzt bekommt. Deswegen schwankt das auch immer ein bisschen.
Okay.
damit sind die Ärzte quasi der einzige Berufsstand, der Sachen leistet und eigentlich überhaupt nicht weiß, wie viel Geld er bekommt, bis Richtig. Der Abrechnungszeitraum vorbei ist.
Richtig. Und die Abrechnung erfolgt in der Regel etwa so 8 Monate später, nachdem man das Ganze abgegeben hat. Und in der Zeit hängt man richtig in der Luft, da weiß man nicht, was man verdient hat.
Ach, das klingt ja wunderbar.
Okay, das heißt, ist ganz klasse, ja.
Da möchte ich ja gleich mein Studium umstellen auf Medizin.
Richtig, das würde ich empfehlen.
Ja, das mag ich ja gar nicht glauben. Also ich werde monatlich bezahlt und der Arzt wird quasi quartalsmäßig bezahlt, im Quartalsturnus.
Okay. Es gibt von der KV, die das Ganze ja verwaltet, jeden Monat einen Abschlag. Aber im Grunde genommen, die richtige Abrechnung erfolgt tatsächlich, so wie ich es beschrieben habe, erst relativ spät. Mhm. Und es gibt so Näherungswerte, man weiß aus der Vergangenheit, der Punktwert liegt ungefähr bei, weiß ich nicht, 2 oder 3 Cent. Aber im Grunde genommen wirklich abrechnen oder Klarheit hat man erst, wenn dieser Punkt erreicht ist.
Das System klingt aber relativ einfach, also nach wenig Verwaltungsaufwand, will ich mal sagen, zumindest für die Ärzte.
Im Moment ja, seit diese Neuregelung eingeführt ist. Klingt aber auch, das muss man dazu sagen, nach relativ viel unbezahlter Arbeit.
Das ist dann wieder der Nachteil.
Richtig, aber von der Verwaltung her ist es im Moment leichter als früher, da musste man entschieden mehr Ziffern eingeben.
Okay, das ist also eine starke Vereinfachung.
Ja.
Wissen Sie, wie das wird mit der neuen Gesundheitskarte?
In dem Punkt, wo es um die Abrechnung geht, glaube ich, wird sich gar nicht viel ändern. Nur der Arbeitsablauf in der Praxis, also immer dann, wenn wir Rezepte ausstellen oder Überweisungen oder so Dinge, da wird sich ganz fürchterlich viel ändern.
Ach so, in Bezug auf Abrechnungen ersetzt die Karte einfach die alte und der Patient identifiziert sich immer noch über seine Versichertennummer.
Ja,
und dann ist gut.
Wobei im Grunde genommen die Karte das Entscheidende ist. Und das wird in Zukunft anders sein, wenn diese elektronische Karte da ist. Dann muss der Patient diese Karte jedes Mal da haben und die muss jedes Mal für jede einzelne Handreichung in den Computer. Und das ist im Prinzip jetzt nicht so. Ja, wenn dieser Patient kommt und das ist jemand, der ein klares Wiederholungsrezept, also Dinge, die er schon immer kriegt, dann kann ich das in der Anmeldung alleine ausdrucken und der Arzt kann sich das noch angucken, kann es unterschreiben und dann ist das ruckzuck erledigt. Mhm. Und das wird in Zukunft nicht mehr so sein.
Der muss in Zukunft das Rezept dann signieren, der Arzt. Richtig. Der muss dann seinen Heilberufsausweis noch mit eingeben in
genau.
das Gerät.
Genau, und seine lebenslängliche Arztnummer und dann nehme ich an, noch meine persönliche Identifikationsnummer. Aber das weiß ich nicht, da sind wir noch überhaupt nicht informiert, wie das im Ende laufen wird.
Okay, soweit ich weiß, kriegt der Arzt auch eine PIN für seinen Richtig. Heilberufsausweis. Genau.
Genauso das heißt, wie der Patient ja auch eine PIN hat.
Richtig. Der Patient kriegt auch eine PIN.
Genau.
Der Arzt müsste dann quasi für jedes Rezept einzeln wieder neu seine PIN eingeben.
Richtig.
Und im Endeffekt würden das wahrscheinlich die Arzthelferinnen dann machen.
Das weiß ich nicht. Das ist ja eigentlich so gedacht, dass das nur der Arzt kann. Ja. Wie das dann in der Praxis sein wird, weiß ich nicht. Und ich denke, dass das auch noch ein Problem ist, was man lösen kann. Schwieriger ist das, weil der Patient ja auch jedes Mal seine PIN eingeben muss. Und da habe ich ganz große Bedenken, denn im Moment ist es ja schon so, dass die Patienten gar nicht immer ihr Kärtchen dabei haben und dass sie auch, das weiß man aus der Bank, nicht immer ihre PIN im Kopf haben. Also das heißt, wenn der Patient aus irgendwelchen Gründen das nicht leisten kann, dann funktioniert gar nichts. Dann kann er kein Rezept kriegen, keine Überweisung, nichts. Wenn er es dabei hat, dann muss der Arzt alles selber machen wahrscheinlich. Und so Sachen wie Notfälle oder Unfälle, Hausbesuche, sind völlig ungeklärt. Es ist völlig offen, wie das geregelt werden soll.
Mhm. Die PIN-Eingabe war wohl jetzt gerade so ein Problem, was wir auch in den Teststellungen irgendwie erkannt haben. Mhm. Sie haben sich dann wohl damit beholfen, dass der Patient die PIN sich selber aussuchen darf. Was vielleicht dann auch älteren Leuten das irgendwie ein bisschen erleichtert, weil sie sich dann einfach 6x1 aussuchen
und ja.
dann kriegen die ja. das halt auch in der Zeit eingegeben, aber ob das wirklich sinnig ist?
Die kann man nicht beliebig oft verwenden. Also ich weiß von Tests in Apotheken, dass die zum Schluss ganz einfach entschieden haben, die PIN wird beim Apotheker aufgeschrieben und der Kunde braucht die gar nicht mehr im Kopf haben. Der Apotheker sucht sich dann raus für Fritz Meier die und die PIN und macht das alles selber.
Ja, das ist aber halt auch etwas aufwendiger als ja. Einfach Rezept in die Hand nehmen, gerade in den Computer eintippen und dann das Medikament aus dem Schrank holen.
Richtig. Also ich denke, es wird ein ganz gigantischer Verwaltungsaufwand entstehen und es wird unglaublich viel Zeit verbraucht werden, wo mir der Nutzen eigentlich noch nicht irgendwie ersichtlich ist.
Das ist ein gutes Stichwort. Also Sie sehen da jetzt erstmal überhaupt keinen Nutzen in der Karte?
Nein, überhaupt nicht.
Weil es wird ja angepriesen, dass zum Beispiel Daten zentral verfügbar sind, dass wenn der Patient seinen Arzt wechselt, die alten Röntgenbilder sofort greifbar sind.
Ja, aber das ist im Grunde genommen doch jetzt auch quasi so. Wenn der Patient den Arzt wechseln will, dann kann er zu seinem alten Arzt gehen, kann sagen, warum auch immer ich gehe jetzt, bitte gib mir meine Unterlagen mit und dann muss er die kriegen. Das ist gar kein Problem. Mhm. Und so ein Notfall, wo man wirklich auf der Stelle wissen muss, was war denn da vorher, das passiert extrem selten und dann ruft das Krankenhaus beim Arzt an. Also das ist ja bis jetzt auch wunderbar gelaufen. Mhm. Ich kann den Vorteil wirklich nicht erkennen.
Ja, gerade bei den Notfällen haben wir uns ja auch noch die Frage gestellt, wie gibt dann der Patient im Zweifelsfall seine PIN ein?
Geht nicht.
Also wenn jemand bewusstlos da liegt, dann ist es ja einfach...
Richtig. Ja. Also es ist schon hilfreich, wenn man beim Bewusstlosen dann wenigstens ein Versicherungskärtchen findet, auch jetzt schon. Aber wie das später mit dieser PIN laufen soll, ist mir ein völliges Rätsel.
Also geplant ist, dass es so Notfalldaten geben wird, wie zum Beispiel chronische Krankheiten oder Unverträglichkeiten mit Medikamenten. Die sollen wohl quasi frei auf der Karte gespeichert werden, sodass man keine PIN braucht dafür.
Ja, das auch mit PIN.
Also nicht, dass ich, oder? Mit PIN?
Also dazu kann ich jetzt gar nichts Sicheres sagen, keine weil PIN? Das alles Dinge sind, die wir ohne noch PIN. Nicht wissen.
Ja, genau. Also meine Information war, ohne PIN ist ja auch sinnvoller, weil gerade beim Notfall ist der Patient in der Regel nicht in dem Zustand, wo er seine PIN eingeben kann.
Richtig.
Und dann will der Arzt, dann nützt es ja nichts, also dann will der Arzt ja halt trotzdem wissen, was er da für Medikamente geben kann und welche nicht, wenn er jetzt irgendwelche Allergien hat oder so. Ist das eigentlich ein Problem, dass man irgendwie Notfallpatienten hat und dann irgendwie mit Allergien da zu kämpfen hat?
Nee, also das wäre jetzt aber wirklich eine Frage an Mediziner, da kann ich jetzt nicht was Gesichertes zu sagen.
Ja, klar.
Aber meines Wissens ist das nicht wirklich das Problem. Das passiert ganz selten und es gibt genügend Medikamente, die eigentlich in Notfällen, und das sind ja nur ein paar ganz wenige Dinge, die man da braucht, die da wirklich so allgemein verträglich sind, dass man sie unbedenklich einsetzen kann. Da wüsste ich jetzt nicht, dass es da jemals wirklich bedrohliche Probleme gegeben hat. Und ich kann mir andererseits jetzt aber auch nicht vorstellen, wenn alle Daten, die wirklich wichtig sind, ohne PIN zugänglich sind, wer liest die denn dann noch außer dem Notarzt? Also das ist doch auch irgendwie so eine Situation, die völlig ungeklärt ist und die ich nicht beruhigend finde.
Das ist allerdings eine Frage. Ich habe mich übrigens auch gefragt, ob ein Notarzt denn dann unterwegs überhaupt so ein Lesegerät dabei hat, wenn er jetzt an eine Unfallstelle fährt zum Beispiel.
Das wird er müssen.
Ja.
Anders ist es ja gar nicht zu handeln, kann ich mir nicht vorstellen.
Das heißt, auf die Arztpraxen kommen ja auch dann einige Investitionen zu, ne?
Richtig.
Diese Kartenterminals, das bezahlen die Ärzte alles selber dann, ne?
Das befürchte ich, weil in der Vergangenheit ist es auch immer so gewesen, dass wir alles selber zahlen mussten.
Ja.
Dazu kann ich aber nichts Sicheres sagen, weil da keine genauen Informationen bekannt sind.
Genau.
Es gibt bei den Apotheken so Informationen und Hochrechnungen, da liegt das bei ein paar tausend Euro alleine Anschaffungskosten. Da sind dann die Betriebskosten aber noch gar nicht drin, denn die fallen ja auch ständig an hinterher. Und
die werden oft unterschätzt auch, ja.
Richtig, also da kommt eine ganze Menge zusammen. Und es gibt auch in der Diskussion, dass das Ganze von der KV bezahlt wird, weiß ich aber noch nichts Genaues. Und ich denke, vielleicht ist es auch so ein bisschen Augenwischerei, denn das Geld von der KV ist letzten Endes auch das Geld, was den Ärzten gehört. Das wird ja von der KV nur verwaltet, sodass ich denke, egal wie das Kind jetzt heißt, die Ärzte werden es am Ende zahlen müssen.
Der Plan war, glaube ich, ursprünglich, dass die Ärzte das bezahlen und dann durch die gewaltigen Einsparungen, dass es sich sozusagen wieder rentiert über einen gewissen Zeitraum.
Ja.
Aber das sieht ja jetzt dann doch nicht so aus.
Nö, ich sehe gar nicht, was wir da einsparen sollen. Also außer mir ist wirklich überhaupt nicht klar, wo uns das was nützt. Es wird uns unendlich viel Mehrarbeit bereiten. Das war ja mit diesen 10 Euro, die wir kassieren müssen, auch schon so. Das ist auch nur Mehrarbeit für uns, ohne dass da irgendein Vorteil drin steckt. Und ich kann auch hier nicht erkennen, was jetzt dadurch irgendwie schneller gehen soll. Wenn alles funktionieren würde, wäre dieser Notfall im Krankenhaus vielleicht der einzige Moment, den ich mir vorstellen könnte. Aber das glaube ich auch nicht, weil das bis jetzt auch reibungslos läuft. Es gibt keine Hinweise darauf, dass da wirklich ein Engpass ist im Moment.
Das heißt eigentlich, aus Sicht von Arztpraxen wird diese Karte einfach nicht benötigt.
Richtig. Und da bin ich auch keine Einzelmeinung. Der Ärztetag hat sich auch mit großer Mehrheit jetzt neulich dagegen ausgesprochen.
Ja, das stimmt.
Richtig.
Ja. Wenn man so eine Karte denn schon einführen will, gäbe es denn irgendwas, was sie sinnvollerweise tun oder leisten könnte oder was Ärzte oder Arztpraxen sich wünschen würden von so einem System?
Nee.
Wo man sagen würde, das wäre jetzt halt wirklich mal eine tolle, sinnvolle Sache.
Nee, da würde mir jetzt gar nichts einfallen. Das, was wir jetzt haben, reicht vollkommen aus und ich wüsste nicht, wofür wir jetzt nochmal eine Veränderung brauchen würden.
Ist einfach genug, ist nicht zu kompliziert.
Unter der Voraussetzung, dass die Kärtchen vorhanden sind, läuft das alles ganz wunderbar. Völlig ohne Probleme, da hätte ich jetzt überhaupt keine Beanstandungen.
Okay. Noch irgendwelche Fragen?
Von mir aus nicht, nee.
Ich frage gerade meine Kollegen im Studio.
Gut. Ja, mir ist noch gerade so die Idee oder
der Gedanke gekommen, es wird ja nicht nur für die Ärzte und Arztpraxen umständlicher und aufwendiger, es wird ja auch für die Patienten dann wahrscheinlich aufwendiger. Ja. Momentan ist es so, wenn ich bei Ihnen Patient bin und mir fällt ein, oh, ich brauche doch noch ein Rezept für das Medikament XY, was ich ja sowieso regelmäßig bekomme, dann rufe ich bei Ihnen an und spätestens am nächsten Tag kann ich mir das Rezept sofort abholen.
Natürlich, gar kein Problem.
Für Sie ein geringer Arbeitsaufwand und richtig, für mich letztlich auch. Ein Telefonat und fertig.
Ja, genau.
Mit der Karte ist es so, ich muss da hin und dann muss ich darauf warten, bis der Arzt mal Zeit hat, seine Gesundheits- mit seiner Karte das Rezept dann auf meiner Karte zu speichern. Mhm. Das heißt, ich kann damit rechnen, dass ich wahrscheinlich 15 bis 20 Minuten Aufenthalt in der Praxis auf jeden Fall.
Wenn Sie Glück haben, wenn der Arzt dann zwischendurch gerade eine längere Untersuchung hat, kann es länger dauern.
Ja, gut. Ne? In dem Fall dann noch länger.
Ja, richtig.
Das heißt also auch für den Patienten sind direkt erstmal keine Vorteile.
Nee, ich würde auch eher nur Nachteile sehen. Und wenn Sie aus irgendwelchen Gründen Ihr Kärtchen nicht dabei haben, können wir gar nichts machen. Das konnten wir bisher wenigstens trotzdem.
Das heißt, der Arzt kann nichts machen, ob er will oder nicht.
Richtig.
Sozusagen. Also ganz der kann kein Rezept ausstellen, Punkt.
Ja.
Und er kann bestenfalls aus seinem eigenen Schränkchen das Medikament hervorholen, wenn es jetzt irgendwie... Das heißt, es könnte auch eine Gefahr sein, ne? Wenn ich das Medikament jetzt ganz, ganz, ganz dringend brauche.
Ja.
Und dann müsste der Arzt das schon in der Praxis vorrätig haben, damit er mir das sofort mitgeben kann.
Genau. Das ist aber nicht der Regelfall, dass er das gerade da hat.
Nee.
Ja.
Wobei es vielleicht